Kapitel 88. Die unvergleichliche Macht Sri Krishnas. Vor langer, langer Zeit einmal fand am Ufer des Flusses Saraswati eine Zusammenkunft berühmter Weiser statt, die dort ein großes Opfer namens Satra-Yagya durchführten. Bei solchen Versammlungen erörtern die Weisen für gewöhnlich vedisches Wissen und philosophische Fragen. Bei diesem Treffen nun erhob sich folgende Frage. Die drei führenden Gottheiten der materiellen Welt, Brahma, Vishnu und Shiva, lenken alle Geschehnisse im Kosmos. Wer von ihnen aber ist der Höchste? Nachdem diese Frage lange diskutiert worden war, wurde der große Weise Bhrigu, der Sohn Brahmas, beauftragt, alle drei herrschenden Gottheiten auf die Probe zu stellen und den versammelten Weisen dann zu berichten, wer von den dreien der Größte sei. Mit diesem Auftrag begab sich der große Weise Bhrigu Muni als erstes zur Residenz seines Vaters auf Brahmaloka. Die drei genannten Gottheiten sind die Beherrscher der drei materiellen Erscheinungsweisen, nämlich Unwissenheit, Leidenschaft und Tugend. Der Plan, für den sich die Weisen entschlossen hatten, sah vor, dass Bhrigu Muni feststellen sollte, welche der drei herrschenden Gottheiten die Eigenschaft der Tugend in Vollkommenheit besitze. Als Bhrigu Muni vor seinen Vater Brahma trat, unterließ er es daher absichtlich, ihm Achtung zu erweisen, indem er ihm weder Ehrerbietungen noch Gebete darbrachte. Er wollte so prüfen, ob Brahma die Eigenschaft der Tugend besitze. Ein Sohn wie auch ein Schüler hat die Pflicht, wenn er sich seinem Vater oder seinem spirituellen Meister nähert, ihm Ehrerbietungen zu erweisen und Gebete zu sprechen. Bhrigu Muni jedoch unterließ es absichtlich, Brahma Ehre zu erweisen, weil er sehen wollte, wie Brahma auf seine Nachlässigkeit reagieren würde. Brahma wurde wegen der Unverschämtheit seines Sohnes sehr zornig, wie dies einige Merkmale an ihm deutlich erkennen ließen. Er dachte sogar schon daran, Bhrigu zu verfluchen, doch weil dieser sein Sohn war, zügelte er seinen Zorn mit großer Intelligenz. Mit anderen Worten, obwohl in Brahma die Erscheinungsweise der Leidenschaft vorherrschte, hatte er die Macht, über sie zu gebieten. Brahmas Zorn und das Zügeln seines Zornes werden mit Feuer und Wasser verglichen. Wasser wird vom Feuer erzeugt, doch zugleich kann Feuer mit Wasser gelöscht werden. Ebenso wurde Brahma aufgrund des Einflusses der Leidenschaft sehr zornig, doch er konnte seine Leidenschaft beherrschen, weil Bhrigu Muni sein Sohn war. Nachdem Bhrigu Muni Brahma geprüft hatte, begab er sich direkt zu dem Planeten Kailash, auf dem Shiva lebt. Bhrigu Muni war Shivas Bruder, und daher freute sich Shiva sehr, als er ihn kommen sah, und stand auf, um ihn zu umarmen. Doch als Shiva auf Bhrigu Muni zukam, wich dieser seiner Umarmung aus. »Mein lieber Bruder«, sagte er, »du bist immer so schmutzig. Weil du deinen Körper mit Asche einreibst, bist du nicht sehr sauber. Bitte berühre mich nicht.« Als Bhrigu Muni es ablehnte, seinen Bruder zu umarmen und sagte, Shiva sei schmutzig, wurde dieser sehr zornig auf ihn. Es heißt, dass ein Vergehen entweder mit dem Körper, in Gedanken oder durch Worte begangen werden kann. Bhrigu Munis Vergehen gegen Brahma war ein Vergehen in Gedanken gewesen. Sein zweites Vergehen, das er gegen Shiva beging, indem er ihm auf verletzende Weise unreine Angewohnheiten vorwarf, war ein Vergehen mit Worten. Weil in Shiva die Erscheinungsweise der Unwissenheit überwiegt, röteten sich ihm vor Zorn sofort die Augen, als er Bhrigus beleidigende Worte vernahm. In unbezähmbarer Wut hob er seinen Dreizack, um Bhrigu Muni zu töten. Doch gerade in dem Moment warf sich Shivas Frau Parvati dazwischen. Ihre Persönlichkeit ist eine Mischung der drei Erscheinungsweisen, weshalb sie Triguna Mai genannt wird. Hier nun rettete sie die Situation, indem sie in Shiva die Eigenschaft der Tugend weckte. Sie fiel ihrem Gemahl zu Füßen und brachte ihn mit sanften Worten davon ab, Bhrigu Muni zu töten. Nachdem Bregomuni vor Shivas Zorn gerettet worden war, begab er sich geradewegs auf den Planeten Svitadvip, wo Sri Vishnu auf einem Bett aus Blumen lag, während seine Gemahlin, die Glücksgöttin, ihm mit Hingabe die Lotusfüße massierte. Als Bregomuni dort ankam, beging er in voller Absicht die größte Sünde, indem er Sri Vishnu durch eine körperliche Tat beleidigte. Das erste Vergehen hatte Bregomuni mit dem Geist begangen, das zweite mit Worten und das dritte mit dem Körper. So wurden die Vergehen jedes Mal größer. Ein Vergehen im Geist wird als einfaches Vergehen bezeichnet. Wenn das gleiche Vergehen mit Worten begangen wird, ist es schon schwerwiegender. Und wenn es physisch verübt wird, ist es am schlimmsten. Somit beging Bregomuni das größte Vergehen, als er in der Anwesenheit der Glücksgöttin mit seinem Fuß die Brust des Herrn berührte. Sri Vishnu jedoch, der allbarmherzig ist, wurde auf Bregomuni nicht zornig, denn Bregomuni war ein erhabener Brahmana. Einem Brahmana muss verziehen werden, selbst wenn er sich manchmal ein Vergehen zu Schulden kommen lässt. Und Sri Vishnu gab das vollkommene Beispiel. Es heißt jedoch, dass die Glücksgöttin Lakshmi den Brahmanas seit jenem Vorfall nicht mehr sehr wohlgesinnt sei. Und weil Lakshmi den Brahmanas ihre Segnungen vorenthält, sind sie für gewöhnlich sehr arm. Als Bregomuni Sri Vishnus Brust mit seinem Fuß berührte, bedeutete dies zweifellos ein großes Vergehen. Doch Sri Vishnu ist so großmütig, dass er es ihm nicht übel nahm. Die sogenannten Brahmanas des Kali-Yoga sind manchmal sehr stolz darauf, dass sie mit ihren Füßen die Brust Sri Vishnus berühren können. Doch als Bregomuni Sri Vishnus Brust mit dem Fuß berührte, war es etwas ganz anderes. Denn obwohl dies das größte Vergehen darstellte, nahm es ihm Sri Vishnu in seiner Großmut nicht übel. Statt zornig zu werden oder Bregomuni zu verfluchen, erhob sich Sri Vishnu sogleich zusammen mit seiner Frau, der Glücksgöttin, von seiner Ruhestatt und brachte dem Brahmana achtungsvolle Ehrerbietungen dar. Dann sprach er zu Bregomuni: »Mein lieber Brahmana, es ist für mich eine große Segnung, dass du hierher gekommen bist. Bitte nimm deshalb für einige Minuten auf diesem Kissen Platz. Mein lieber Brahmana, es tut mir leid, dass ich dich nicht gleich bei deiner Ankunft richtig empfangen konnte. Dieses Versäumnis ist ein großes Vergehen meinerseits, und ich bitte dich, mir zu vergeben. Du bist so rein und erhaben, dass das Wasser, mit dem deine Füße gewaschen werden, selbst die Pilgerorte läutern kann. Ich bitte dich daher, auch diesen Vaikuntha-Planeten zu läutern, auf dem ich mit meinen Gefährten lebe. Mein lieber Vater, o großer Weiser, ich weiß, dass deine Füße sanft wie Lotusblumen sind und dass meine Brust dagegen hart wie ein Blitzschlag ist. Ich befürchte, es könnte dir Schmerz bereitet haben, als du meine Brust mit deinen Füßen berührtest. Erlaube mir deshalb, deine Füße zu berühren, um deine Schmerzen zu lindern.« Alsdann begann Sri Vishnu, Bregomunis Füße zu massieren. Der Herr sagte weiter zu Bregomuni: »Mein lieber Herr, meine Brust ist nun durch die Berührung deiner Füße geheiligt worden, und so bin ich mir sicher, dass die Glücksgöttin Lakshmi mit Freuden für immer an ihr bleiben wird.« Ein anderer Name Lakshmis ist Chanchala, was bedeutet, dass sie nie lange an einem Ort verweilt. Deshalb geschieht es, dass die Familie eines reichen Mannes nach einigen Generationen plötzlich arm wird und die Familie eines Armen unvermittelt zu Reichtum gelangt. Lakshmi, die Glücksgöttin, ist in der materiellen Welt Chanchala. Doch auf den Vaikuntha-Planeten weilt sie ewig, bei den Lotusfüßen des Herrn. Weil Lakshmi als Chanchala bekannt ist, so deutete Narayan an, wäre sie vielleicht nicht für immer an seiner Brust geblieben, doch nun, wo seine Brust von den Füßen Bregomunis berührt worden sei, sei sie geheiligt, und nun bestehe keine Möglichkeit mehr, dass die Glücksgöttin jemals fortgehen werde. Aber Bregomuni kannte seine eigene Stellung und die des Herrn sehr wohl. und deshalb war seine Verwunderung grenzenlos, als er das Verhalten der höchsten Persönlichkeit Gottes sah. Vor Dankbarkeit gegenüber solcher Großmut versagte ihm die Stimme, und er war außerstande, dem Herrn etwas zu erwidern. Tränen strömten aus seinen Augen, er konnte kein Wort hervorbringen, und so stand er einfach stumm vor dem Herrn. Als Bhrigu Muni auf diese Weise Brahma, Shiva und Sri Vishnu geprüft hatte, kehrte er zur Versammlung der großen Weisen am Ufer der Saraswati zurück und berichtete über seine Erlebnisse. Nachdem die Weisen ihn mit großer Aufmerksamkeit angehört hatten, gelangten sie zu dem Schluss, dass Vishnu sich von allen herrschenden Gottheiten im höchsten Maße in der Erscheinungsweise der Tugend befinde. Im Srimad Bhagavatam werden diese großen Weisen als Brahmavadinam bezeichnet. Brahmavadinam bezieht sich auf diejenigen, die zwar über die absolute Wahrheit sprechen, aber noch nicht zu einer Schlussfolgerung gekommen sind. Für gewöhnlich wird das Wort Brahmavadi für die Unpersönlichkeitsphilosophen und für diejenigen, die sich dem Studium der Veden widmen, gebraucht. Man kann also davon ausgehen, dass all die versammelten Weisen ein ernsthaftes Studium der vedischen Schriften betrieben, dass sie aber noch nicht endgültig erkannt hatten, wer die höchste absolute Persönlichkeit Gottes ist. Nachdem die Weisen von Bhrigu Munis Begegnungen mit den drei herrschenden Gottheiten Shiva, Brahma und Vishnu gehört hatten, kamen sie zu dem Schluss, dass Sri Vishnu die höchste Wahrheit, die Persönlichkeit Gottes ist. Das Srimad Bhagavatam beschreibt, dass die Weisen sehr staunten, als sie hörten, wie Brahma und Shiva sofort zornig geworden waren, während Sri Vishnu, obwohl er von Bhrigu Muni getreten worden war, nicht die geringste Erregung gezeigt hatte. Hier passt das Beispiel, dass kleine Lampen schon beim geringsten Luftzug zu flackern beginnen, wohingegen die größte Lampe, die größte aller Lichtquellen, die Sonne, sich nicht einmal beim schweren Sturm bewegt. Man kann die Größe einer Person an ihrer Fähigkeit erkennen, Provokationen zu erdulden. Die Weisen, die sich am Ufer der Saraswati versammelt hatten, kamen zu dem Schluss, dass jeder, der wahren Frieden und wahre Freiheit von aller Furcht ersehnt, bei den Lotusfüßen Sri Vishnus Zuflucht suchen müsse. Wenn Brahma und Shiva schon bei einer geringfügigen Provokation ihren Gleichmut verloren, wie könnten sie dann ihren Geweihten Frieden und Ausgeglichenheit gewähren? In Bezug auf Sri Vishnu jedoch erklärt die Bhagavad Gita, dass jeder, der Vishnu oder Sri Krishna als den höchsten Freund anerkennt, die höchste Vollkommenheit eines friedvollen Lebens erreicht. So gelangten die Weisen zu der Erkenntnis, dass man durch das Befolgen der Prinzipien des Vaishnava Dharma wahrhaft vollkommen wird. Wenn man hingegen allen religiösen Prinzipien einer bestimmten Glaubensrichtung nachkommt, ohne dabei Fortschritte in der Erkenntnis der höchsten Persönlichkeit Gottes Vishnu zu machen, sind all diese Anstrengungen vergeblich. Das Befolgen von religiösen Prinzipien muss einen auf die Ebene des vollkommenen Wissens führen, und wenn man die Ebene des vollkommenen Wissens erreicht hat, verliert man jedes Interesse an materiellen Angelegenheiten. Vollkommenes Wissen bedeutet, sowohl sich selbst als auch das höchste Selbst zu erkennen. Die höchste Seele und die individuelle Seele sind qualitativ eins, doch quantitativ sind sie voneinander verschieden. Dieses analytische Verständnis ist vollkommenes Wissen. Einfach nur zu verstehen, ich bin nicht Materie, ich bin von spiritueller Natur, ist noch kein vollkommenes Wissen. Das wahre religiöse Prinzip ist hingebungsvoller Dienst, Bhakti. Das wird in der Bhagavad Gita bestätigt, wo Sri Krishna sagt, gib alle Arten von religiösen Prinzipien auf und ergib dich einfach mir. Daher lässt sich der Begriff Dharma nur auf den Vaishnava Dharma oder Bhagavad Dharma anwenden, durch dessen Befolgung man alle guten Eigenschaften und Errungenschaften des Lebens wie von selbst erhält. Das höchste und vollkommene Wissen besteht darin, den höchsten Herrn zu kennen. Der Herr kann durch keinen anderen religiösen Vorgang erkannt werden, als durch hingebungsvollen Dienst. Somit ist vollkommenes Wissen das unmittelbare Ergebnis des hingebungsvollen Dienstes. Wenn man solches Wissen erlangt hat, verliert man all sein Interesse an der materiellen Welt. Dies geschieht jedoch nicht durch trockene philosophische Spekulation. Die Gottgeweihten verlieren ihr Interesse an der materiellen Welt nicht durch rein theoretische Erkenntnis, sondern durch praktische Erfahrung. Wenn der Gottgeweihte die Wirkung des Zusammenseins mit dem höchsten Herrn erfährt, verabscheut er natürlicherweise den Umgang mit sogenannter Gesellschaft, Freundschaft und Liebe. Diese Loslösung ist nicht künstlich, sondern beruht vielmehr darauf, dass er durch den Genuss transzendentaler Freuden eine höhere Lebensebene erreicht hat. Wenn man sich auf dieser Ebene des Wissens und der Loslösung von materieller Sinnenbefriedigung befindet, so erklärt das Srimad Bhagavatam weiter, macht man, ohne getrennte Anstrengungen unternehmen zu müssen, Fortschritte in der Entwicklung der 8 Vollkommenheiten des mystischen Yoga. Das vollkommene Beispiel ist Maharaj Ambarish. Er war kein mystischer Yogi, sondern ein großer Gottgeweihter. Doch als der mächtige Yogi Durvasa mit ihm einen Streit begann, wurde er von Maharaj Ambarishs hingebungsvoller Haltung besiegt. Mit anderen Worten, ein Gottgeweihter braucht nicht mystischen Yoga zu praktizieren, um irgendwelche Kräfte zu bekommen. Solche Kräfte stehen ihm bereits durch die Gnade des Herrn zur Verfügung, ebenso wie ein kleines Kind, das seinem Vater gehorsam ist, die ganze Kraft des Vaters hinter sich hat. Wenn jemand als Geweihter des Herrn berühmt wird, vergeht sein Ruhm niemals. Sri Chaitanya stellte einst in einem Gespräch mit Ramananda Rai die Frage: Was ist der größte Ruhm? Ramananda Rai erwiderte, dass der vollkommene Ruhm darin besteht, als reiner Geweihter Sri Krishnas bekannt zu sein. Hieraus kann man schließen, dass der Vishnu-Dharma, das heißt die Religion des hingebungsvollen Dienstes der höchsten Persönlichkeit Gottes, für den Menschen von gedankenvollem und philosophischem Wesen bestimmt ist. Wenn man diese Neigung, gedankenvoll zu sein, richtig verwendet, erreicht man die Stufe, wo man seine Gedanken auf die höchste Persönlichkeit Gottes richtet. Und wenn man ständig an die höchste Persönlichkeit Gottes denkt, wird man vom Einfluss der verunreinigenden Gemeinschaft mit der materiellen Welt frei. Und so findet man Frieden. Die Welt befindet sich nur deshalb in einem Zustand der Unruhe, weil es der menschlichen Gesellschaft an solchen friedvollen Gottgeweihten fehlt. Solange man kein Gottgeweihter ist, kann man nicht allen Menschen gleichgesinnt sein. Ein Gottgeweihter sieht die Tiere, die Menschen und alle anderen Lebewesen mit gleicher Sicht, denn er weiß, dass jedes Lebewesen ein ewiger Teil des höchsten Herrn ist. In der Ishopanishad wird erklärt, dass jemand, der auf die Stufe gelangt ist, auf der er alle Lebewesen als gleich ansieht, niemanden verabscheut oder bevorzugt. Auch strebt der Gottgeweihte nicht nach mehr Besitz, als er benötigt. Deshalb werden die Gottgeweihten Akinchana genannt, was bedeutet, dass sie in jeder Lebenslage zufrieden sind. Es heißt, dass ein Gottgeweihter immer Gleichmut bewahrt, ganz gleich, ob er sich im Himmel oder in der Hölle befindet. Ein Gottgeweihter ist an nichts interessiert, was nicht mit seinem hingebungsvollen Dienst zu tun hat. Diese Art des Lebens ist die Stufe der höchsten Vollkommenheit, von der aus man in die spirituelle Welt, nach Hause, zu Gott zurückkehren kann. Die Geweihten der höchsten Persönlichkeit Gottes fühlen sich insbesondere zur Tugend, der höchsten materiellen Erscheinungsweise hingezogen, und ein qualifizierter Brahmana ist der Inbegriff dieser Tugend. Deshalb hält sich der Gottgeweihte an die brahminische Lebensstufe. Er befasst sich nicht gern mit den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit, obwohl auch diese Erscheinungsweisen vom höchsten Herrn Vishnu ausgehen. Im Srimad Bhagavatam werden die Gottgeweihten als Nipuna Bhutayaha bezeichnet, was bedeutet, dass sie die intelligentesten unter den Menschen sind. Unbeeinflusst von Anhaftung und Hass lebt der Gottgeweihte voller Frieden und wird nicht durch Leidenschaft oder Unwissenheit beirrt. An dieser Stelle mag die Frage aufkommen, warum sich ein Gottgeweihter zur Erscheinungsweise der Tugend hingezogen fühlen sollte, wenn er doch transzendental zu allen materiellen Erscheinungsweisen ist. Die Antwort lautet, dass es entsprechend den verschiedenen Erscheinungsweisen verschiedene Arten von Menschen gibt. Diejenigen, die sich in der Erscheinungsweise der Unwissenheit befinden, bezeichnet man als Rakshasas. Diejenigen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft als Asuras. Und diejenigen in der Erscheinungsweise der Tugend als Suras oder Halbgötter. Diese drei Arten von Menschen werden alle unter der Aufsicht des höchsten Herrn von der materiellen Natur geschaffen. Doch diejenigen, die sich in der Erscheinungsweise der Tugend befinden, haben am ehesten die Möglichkeit, in die spirituelle Welt erhoben zu werden und nach Hause, zu Gott zurückzukehren. So wurden alle Weisen, die sich am Ufer des Flusses Saraswati versammelt hatten, um herauszufinden, wer die höchste herrschende Gottheit sei, von allen Zweifeln hinsichtlich der Verehrung Sri Vishnus befreit. Sie alle beschäftigten sich von da an im hingebungsvollen Dienst, erreichten somit das Ziel ihrer Wünsche und kehrten zu Gott zurück. Wer den ernsthaften Wunsch hat, von allen materiellen Verstrickungen befreit zu werden, tut gut daran, ohne zu zögern, Shukadev Goswamis Schlussfolgerung anzunehmen, die er uns am Anfang des Srimad Bhagavatam mitteilt. Es heißt an dieser Stelle, dass das Hören des Srimad Bhagavatam auf dem Weg zur Befreiung außerordentlich hilfreich ist, da dieses Werk von Shukadev Goswami gesprochen wurde. Diese Tatsache wird seinerseits von Suta Goswami bestätigt. Wenn jemand, der ziellos in der materiellen Welt umherirrt, bereit ist, den nektargleichen Worten Shukadev Goswamis zuzuhören, wird mit Sicherheit zur richtigen Schlussfolgerung gelangen. Einfach durch hingebungsvollen Dienst für die höchste Persönlichkeit Gottes wird er der ermüdenden Wanderung von Körper zu Körper ein für allemal ein Ende bereiten können. Mit anderen Worten, durch richtiges Hören wird man im liebenden, hingebungsvollen Dienst Sri Vishnus gefestigt werden. Auf diese Weise wird der Gottgeweihte unzweifelhaft von seiner Reise durchs materielle Dasein erlöst werden. Und der Vorgang ist sehr einfach. Man muss den nektargleichen Worten Gehör schenken, die von Shukadev Goswami in der Form des Srimad Bhagavatam gesprochen wurden. Eine weitere wichtige Lehre, die wir aus dieser Begebenheit ziehen können, ist, dass man niemals denken sollte, die Halbgötter, selbst Brahma oder Shiva, befänden sich auf der gleichen Ebene wie Sri Vishnu. Tun wir dies, so werden wir, wie die Padma Purana erklärt, auf der Stelle zu Atheisten. Im Harivamsa, einer anderen vedischen Schrift, wird gesagt, dass man ausschließlich die höchste Persönlichkeit Gottes, Vishnu, verehren sollte. Deshalb muss man ständig den Hare Krishna Mahamantra oder einen anderen Mantra zur Verehrung Vishnus chanten. Im zweiten Kanto des Srimad Bhagavatam sagt Brahma: Shiva und ich erfüllen unter der Führung der höchsten Persönlichkeit Gottes verschiedene Funktionen, die uns der Herr selbst zugewiesen hat. Auch im Chaitanya Charitamrita wird bestätigt, dass Krishna der einzige Meister ist und dass die Lebewesen in den verschiedenen Lebensformen alle Krishnas Diener sind. In der Bhagavad Gita wird von Krishna, dem höchsten Herrn, bestätigt, dass es keine Wahrheit über ihm gibt. Weil auch Shukadev Goswami auf die Tatsache aufmerksam machen wollte, dass von allen Vishnu-Tattva-Formen Krishna zu 100% die höchste Persönlichkeit Gottes ist, erzählte er von einer Begebenheit, die sich ereignete, als Sri Krishna persönlich auf Erden gegenwärtig war. Es begab sich einst, dass die Frau eines Brahmana ein Kind zur Welt brachte. Unglücklicherweise jedoch starb das Kind, gleich nachdem es bei der Geburt den Boden berührt hatte. Der Brahmana-Vater nahm sofort das tote Kind und ging auf direktem Weg nach Dwaraka, zum Palast des Königs. Er war sehr bestürzt und erschüttert, dass das Kind in Anwesenheit seiner jungen Eltern einen solch frühen Tod erleiden musste. Früher, das heißt bis zur Zeit von Sri Krishnas Erscheinen am Ende des Dwarpa-Yoga, als es noch verantwortungsbewusste Könige gab, konnten dem Herrscher sogar für den frühzeitigen Tod eines Kindes, das in Anwesenheit seiner Eltern starb, Vorwürfe gemacht werden. Ähnlich verhielt es sich auch mit der Verantwortlichkeit des Königs während der Regierungszeit Ramachandras. Wie wir im ersten Kanto des Srimad Bhagavatam erklärt haben, war der König in solchem Maße für das Wohlergehen der Bürger verantwortlich, dass er sogar dafür sorgen musste, dass in seinem Königreich keine übermäßige Hitze oder Kälte herrschte. Obwohl den König keine Schuld traf, begab sich der Brahmana, der so früh sein Kind verloren hatte, unverzüglich zum Tor des Palastes und klagte den König mit folgenden Worten an. Der gegenwärtige König, Ugrasena, ist den Brahmanas übel gesinnt. Das genaue Wort, das der Brahmana gebrauchte, war Brahmadvishaha, jemand, der den Veden einem qualifizierten Brahmana oder der Brahmana-Kaste im Allgemeinen feindlich gesinnt ist, wird als Brahmadvit bezeichnet. Dem König wurde also vorgeworfen, ein Brahmadvit zu sein. Auch wurde er angeklagt, Satadhi, nicht wirklich intelligent zu sein. Der Führer eines Staates muss sehr intelligent sein, um für das Wohl seiner Bürger sorgen zu können. Doch nach der Ansicht des Brahmana verfügte König Ugrasena nicht über die geringste Intelligenz, obwohl er auf dem Königsthron saß. Deshalb bezeichnete er ihn auch als Lupta, gierig. Könige oder Staatsoberhäupter, die gierig und selbstsüchtig sind, sollten das hohe Amt der Königswürde bzw. des Präsidenten nicht einnehmen. Aber es ist nur natürlich, dass jemand, der die Stellung eines Staatsoberhauptes erlangt hat, selbstsüchtig wird, wenn er an materiellem Genuss hängt. Deshalb gebrauchte der Brahmana auch das Wort Vishayatmanaha. Der Brahmana bezeichnete den König auch ein Kshatrabandhu zu sein, womit ein Mensch gemeint ist, der zwar in einer Kshatriya-Familie oder einem Königsgeschlecht geboren wurde, aber nicht die Eigenschaften einer solchen königlichen Persönlichkeit aufweist. Ein König muss die brahminische Kultur beschützen und über das Wohl seiner Untertanen wachen. Er darf niemals aus Anhaftung an materiellen Genuss gierig werden. Wenn sich jemand als Kshatriya oder Angehöriger des königlichen Standes ausgibt, ohne die erforderlichen Eigenschaften zu besitzen, wird er nicht als Kshatriya, sondern als Kshatrapandu bezeichnet. Ebenso wird jemand, der als Sohn eines Brahmana geboren wurde, jedoch keine brahminischen Eigenschaften besitzt, als Brahmapandu oder Dvijapandu bezeichnet. Daraus geht also hervor, dass man nicht allein seiner Herkunft wegen als Brahmana oder Kshatriya gelten kann. Vielmehr muss man die für eine bestimmte Stellung notwendigen Voraussetzungen erfüllen. Erst dann wird man als Brahmana oder Kshatriya anerkannt. Der Brahmana warf dem König also vor, das Neugeborene sei wegen seiner Unfähigkeit gestorben. Der Brahmana hielt den frühzeitigen Tod seines Kindes für höchst unnatürlich und deshalb machte er den König dafür verantwortlich. In der vedischen Geschichte gibt es auch Beispiele, wie Kshatriya-Könige unverantwortlich handelten und wie dann ein Gremium von Brahmanas, das von der Monarchie getragen wurde, den betreffenden König absetzte. In all diesen Punkten wird deutlich, dass das Königsamt zur Zeit der vedischen Kultur ein hohes Maß an Verantwortung mit sich brachte. Der Brahmana sagte deshalb, niemand sollte einem König, der von Missgunst durchdrungen ist, Ehrerbietungen oder Verehrung darbringen. Ein solcher König verbringt seine Zeit damit, entweder im Wald Tiere zu jagen und zu töten oder Untertanen für ihre Verbrechen hinzurichten. Er kennt keine Selbstbeherrschung und hat einen üblen Charakter. Wenn die Bürger einen solchen König verehren oder respektieren, werden sie niemals glücklich sein. Sie werden in Armut leben. Ihr Leben wird voller Ängste und Sorgen sein, und deshalb werden sie stets unglücklich sein. Zwar hat die Politik der Gegenwart das Königsamt abgeschafft, aber der Präsident wird nicht für das Wohl der Bürger verantwortlich gemacht. Im gegenwärtigen Zeitalter, dem Kali-Yuga, ist es üblich, dass sich jemand auf irgendeine Weise eine Stimmmehrheit verschafft und so in die hohe Stellung des Staatsoberhauptes gelangt, während das Leben der Bürger, wie zuvor, voller Ängste, Leid, Kummer und Unzufriedenheit bleibt. Auch das zweite Kind des Brahmana kam tot zur Welt, und ebenso das dritte. Der Brahmana hatte insgesamt 9 Kinder. Jedes von ihnen wurde tot geboren. Und jedes Mal ging er zum Palasttor, um den König anzuklagen. Als der Brahmana zum 9. Mal kam, um dem König von Dwaraka Vorwürfe zu machen, waren auch Arjuna und Krishna zugegen. Als Arjuna hörte, wie ein Brahmana den König beschuldigte, ihn nicht gebührend zu beschützen, wurde er neugierig und fragte: »Mein lieber Brahmana, wie kommst du dazu zu sagen, es gäbe keine echten Kshatriyas, die Bürger deines Landes beschützen? Gibt es nicht einmal jemanden, der vorgibt, ein Kshatriya zu sein und der Bogen und Pfeile trägt, um zumindest so zu tun, als könne er seine Untertanen beschützen? Oder denkst du, dass die Männer des königlichen Geschlechtes in diesem Land allesamt ihre Zeit nur damit zubringen, zusammen mit den Brahmanas Opfer auszuführen, ohne jedoch Tapferkeit und Kraft zu besitzen?« Mit diesen Worten wies Arjuna darauf hin, dass sich die Kshatriyas nicht einfach nur gemütlich mit der Durchführung von vedischen Ritualen beschäftigen dürfen. Nein, sie müssen mit aller Tapferkeit die Bürger beschützen. Da sich die Brahmanas mit spirituellen Tätigkeiten beschäftigen, wird von ihnen nicht erwartet, dass sie physischer Arbeit nachgehen. Sie müssen deshalb von den Kshatriyas beschützt werden, sodass sie bei ihren höheren Pflichten und Tätigkeiten nicht gestört werden. Arjuna fuhr fort: »Wenn die Brahmanas wider Willen von ihren Frauen oder von ihren Kindern getrennt werden und die Kshatriya-Könige ihnen nicht helfen, dann sind solche Kshatriyas nicht höher einzuschätzen als Schauspieler. In einem Schauspiel auf der Bühne kann ein Darsteller zwar die Rolle eines Königs spielen, doch niemand erwartet von einem solchen unechten König wirkliche Vorteile. Ebenso ist ein König oder Staatsführer, der den Kopf des gesellschaftlichen Körpers nicht zu schützen vermag, nichts anderes als ein Schwindler. Solche Staatsoberhäupter bekleiden ihre hohen Ämter nur, um ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten.« »Mein lieber Herr«, fuhr Arjuna fort, »ich verspreche dir, dass ich deine Kinder beschützen werde. Und sollte mir dies nicht gelingen, werde ich mich in ein loderndes Feuer stürzen, damit die Unreinheit der Sünden, die über mich gekommen ist, getilgt wird.« Als der Brahmana diese Worte Arjunas vernahm, entgegnete er: »Mein lieber Arjuna, Sri Balaram lebt hier, doch er konnte meine Kinder nicht beschützen. Und auch Sri Krishna weilt unter uns und konnte ihnen keinen Schutz bieten. Es sind auch noch viele andere Helden anwesend, wie Pradyumna und Aniruddha, die Bogen und Pfeile mit sich tragen, doch auch sie waren nicht imstande, meine Kinder zu beschützen.« Der Brahmana gab damit deutlich zu verstehen, dass Arjuna nicht etwas vollbringen könne, was für die höchste Persönlichkeit Gottes unmöglich gewesen sei. Er hatte das Gefühl, Arjuna verspreche etwas, was jenseits seiner Möglichkeiten liege. Der Brahmana sagte: »In meinen Augen gleicht dein Versprechen dem eines unerfahrenen Kindes. Ich kann deinem Versprechen keinen Glauben schenken.« Arjuna erkannte, dass der Brahmana alles Vertrauen in die Kshatriya-Könige verloren hatte. Um ihm daher wieder Zuversicht zu geben, sprach Arjuna in solcher Weise zu ihm, dass es schien, als tadele er sogar seinen Freund Sri Krishna. In der Gegenwart von Krishna persönlich und einigen anderen Zuhörern wandte sich Arjuna vor allem gegen Krishna und sagte: Mein lieber Brahmana, ich bin weder Shankarshan noch Krishna, noch einer von Krishnas Söhnen wie Pradyumna und Aniruddha. Mein Name ist Arjuna und ich trage den bekannten Gandiva-Bogen. Zu Unrecht schmähst du mich, denn ich zog durch meine Kühnheit selbst Shivas Wohlgefallen auf mich. Damals, als wir beide im Wald auf der Jagd waren, kämpfte ich mit Shiva, der als Jäger vor mir erschienen war, und als ich ihn mit meiner Stärke erfreute, gab er mir die Waffe, die als Pashupatastra bekannt ist. Zweifle also nicht an meiner Tapferkeit. Ich werde dir deine Söhne zurückbringen, selbst wenn ich mit dem Tod in Person kämpfen muss. Als der Brahmana Arjunas kühne Worte hörte, ließ er sich irgendwie überzeugen, und so kehrte er nach Hause zurück. Als die Frau des Brahmana wieder ein Kind zur Welt bringen sollte, rief der Brahmana nach Arjuna, indem er sagte: Mein lieber Arjuna, bitte komm und rette mein Kind. Als Arjuna dies hörte, machte er sich sogleich bereit, indem er geweihtes Wasser berührte und heilige Mantras sprach, um seinen Bogen und seine Pfeile vor Gefahr zu schützen. Er bewaffnete sich insbesondere mit dem Pfeil, den Shiva ihm geschenkt hatte. Auf dem Weg dachte er an Shiva und dessen große Gunst. Und so erschien er mit seinem Bogen Gandiva und verschiedenen anderen Waffen vor dem Haus des Brahmana. Es scheint, als sei Arjuna die ganze Zeit über in Dwaraka geblieben, weil er sein Versprechen, das er dem Brahmana gegeben hatte, erfüllen wollte. Als die Geburt des Kindes bevorstand und Arjuna gerufen wurde, war es tiefe Nacht. Während Arjuna zum Haus des Brahmana ging, um bei der Geburt zugegen zu sein, dachte er an Shiva und nicht an seinen Freund Krishna. Er meinte, weil Krishna nicht imstande gewesen sei, dem Brahmana zu helfen, sei es klüger, bei Shiva Zuflucht zu suchen. Dies ist ein weiteres Beispiel eines Menschen, der Zuflucht bei den Halbgöttern sucht. In der Bhagavad Gita wird erklärt, dass ein Mensch, der aufgrund von Gier und Lust seine Intelligenz verliert, die höchste Persönlichkeit Gottes vergisst und bei den Halbgöttern Zuflucht sucht. Arjuna war natürlich kein gewöhnliches Lebewesen, doch weil er mit Krishna freundschaftlichen Umgang pflegte, glaubte er, Krishna sei nicht imstande, den Brahmana zu beschützen, und es sei besser, wenn er sich an Shiva wende. Wie sich später jedoch herausstellen sollte, hatte Arjuna nicht den geringsten Erfolg damit, dass er bei Shiva statt bei Krishna Zuflucht suchte. Arjuna jedoch tat sein Bestes, indem er die verschiedenen Mantras chantete und seinen Bogen bereithielt, um das Haus des Brahmana von allen Seiten zu schützen. Die Frau des Brahmana gebar ein männliches Kind, das sogleich, wie es natürlich ist, zu schreien begann. Doch plötzlich, nach wenigen Augenblicken, verschwanden sowohl das Kind als auch Arjunas Pfeile in der Luft. Es war nämlich so, dass das Haus des Brahmana in der Nähe von Krishnas Palast lag und dass Krishna an allem, was geschah und sich scheinbar seiner Autorität widersetzte, seinen Spaß hatte. Er war es auch, der Arjuna den Streich gespielt hatte, das Kind des Brahmana und die Pfeile Arjunas, auch den Pfeil Shivas, auf den Arjuna so stolz war, verschwinden zu lassen. Weniger Intelligente suchen aus Verwirrung Zuflucht bei den Halbgöttern und sind mit den Segnungen zufrieden, die diese ihnen gewähren. In der Gegenwart Sri Krishnas und anderen begann der Brahmana sogleich Arjuna anzuklagen. Ein jeder sehe meine Dummheit. Ich habe den Worten Arjunas vertraut, der ein Schwächling ist und sich auf nichts versteht, außer auf falsche Versprechungen. Wie konnte ich nur so dumm sein, Arjuna zu glauben? Er versprach, mein Kind zu beschützen, obwohl selbst Pradyumna, Aniruddha, Sri Balaram und Sri Krishna dies nicht vermochten. Wenn schon diese großen Persönlichkeiten nicht in der Lage waren, meine Kinder zu retten, wer könnte es dann tun? Verwünscht sei daher Arjuna, wegen seines falschen Versprechens. Verwünscht sei sein berühmter Bogen Gandiva und seine Unverschämtheit, mit der er behauptete, mächtiger als Sri Balaram, Sri Krishna, Pradyumna und Aniruddha zu sein. Niemand vermag mein Kind zu retten, denn es ist bereits auf einen anderen Planeten gebracht worden. Aus reiner Torheit nur dachte Arjuna, er könnte mein Kind von einem anderen Planeten zurückholen. Als Arjuna so von dem Brahmana verflucht worden war, ermächtigte er sich mit einer mystischen Yogakraft, die es ihm ermöglichte, zu jedem beliebigen Planeten zu reisen. Auf diese Weise wollte er versuchen, das Kind des Brahmana zu finden. Wie aus dieser Aussage hervorgeht, beherrschte Arjuna die mystische Kraft, mit deren Hilfe die Yogis nach Belieben zu jedem Planeten reisen können. Als erstes begab er sich zu dem Planeten Yamaloka, auf dem Yamaraj, der Herr des Todes, lebt. Er konnte jedoch das Kind trotz allen Suchens nicht finden. Daraufhin begab er sich sofort zum Planeten des Himmelskönigs Indra. Doch als er das Kind auch dort nicht finden konnte, begab er sich zum Planeten des Feuergottes und von dort zum Mond. Er setzte seine Suche auf Vayuloka und Varunaloka fort, und als auch dort das Kind nicht zu finden war, ging er hinab zum Planeten Rasatala, dem niedrigsten Planetensystem im Universum. Nachdem Arjuna all diese Planeten bereist hatte, begab er sich schließlich nach Brahmaloka, wohin nicht einmal die mystischen Yogis gehen können. Arjuna besaß diese Kraft dank Krishnas Gnade, und so ließ er alle himmlischen Planeten hinter sich und suchte Brahmaloka auf. Als er das Kind jedoch nirgends finden konnte, obwohl er alle nur denkbaren Planeten durchforscht hatte, wollte er sich ins Feuer stürzen. Wie er es dem Brahmana für den Fall versprochen hatte, dass es ihm nicht gelingen sollte, das Kind zurückzubringen. Sri Krishna jedoch war Arjuna sehr wohlgesinnt, denn Arjuna war sein vertrautester Freund. Und so brachte er ihn davon ab, sich wegen dieser Schande ins Feuer zu stürzen. Krishna gab ihm zu verstehen, dass es indirekt auch ihm, Krishna, schaden würde, wenn sein Freund Arjuna eine solche Verzweiflungstat beginge. Sri Krishna konnte Arjuna davon abbringen, indem er ihm versicherte, dass er das Kind wieder auffinden werde. Er sagte zu Arjuna: Begehe nicht törichterweise Selbstmord. Nachdem Sri Krishna so zu Arjuna gesprochen hatte, rief er seinen transzendentalen Streitwagen herbei, bestieg ihn mit Arjuna und lenkte ihn nach Norden. Sri Krishna, die allmächtige, höchste Persönlichkeit Gottes, hätte das Kind natürlich ohne weiteres zurückbringen können. Doch wir müssen stets bedenken, dass er die Rolle eines gewöhnlichen Menschen spielte. Ebenso wie ein Mensch eine Anstrengung unternehmen muss, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, machte sich auch Sri Krishna, wie ein gewöhnlicher Mensch oder wie sein Freund Arjuna, auf den Weg und verließ Dwaraka, um das Kind des Brahmana zurückzuholen. Als Krishna, einem Menschen ähnlich, unter den Menschen erschien und seine transzendentalen Spiele entfaltete, zeigte er deutlich, dass keine Persönlichkeit größer ist als er. Gott ist groß. Das ist die Definition der höchsten Persönlichkeit Gottes. So bewies Krishna, dass es, zumindest während seiner Gegenwart in der materiellen Welt, keine größere Persönlichkeit im Universum gab als ihn. Krishna fuhr mit Arjuna nordwärts und ließ viele Planetensysteme hinter sich. Im Srimad Bhagavatam werden diese Planetensysteme als Saptadvipa bezeichnet. Dvipa bedeutet Insel. Die Planeten werden in den vedischen Schriften manchmal als Dvipas bezeichnet. Der Planet zum Beispiel, auf dem wir leben, heißt Jambudvip. Der Weltraum wird als großer Ozean aus Luft betrachtet, in dem sich viele Inseln befinden, nämlich die Planeten. Auf jedem dieser Planeten gibt es auch Ozeane. Einige bestehen aus Salzwasser, andere aus Milch, wieder andere aus Alkohol, Butterfett oder Öl. So sind auch die Gebirge, die einzelnen Planeten und die Atmosphären, von denen die Planeten umgeben sind, von unterschiedlichster Art. Krishna ließ all diese Planeten hinter sich und erreichte die Umhüllung des Universums. Diese Umhüllung wird im Srimad Bhagavatam als große Dunkelheit beschrieben. Die ganze materielle Welt wird als Ort der Dunkelheit beschrieben. Der offene Weltraum wird zwar von den Strahlen der Sonne erhellt, doch in der Umhüllung ist es völlig dunkel, weil dort kein Sonnenlicht hingelangt. Als Arjuna auf die Umhüllung des Universums zufuhr, schienen die vier Pferde, die seinen Wagen zogen, Shaiba, Sugriv, Megapushpa und Balahaka, vor der Dunkelheit zurückzuschrecken. Dass die Pferde scheuten, ist ebenfalls ein Teil der transzendentalen Spiele Sri Krishnas, denn seine Pferde sind nicht gewöhnliche Pferde. Wie hätten sie sonst durch das ganze Universum laufen und dann in die umhüllenden Schichten eindringen können? Ebenso wie Krishna transzendental ist, sind auch sein Streitwagen, seine Pferde und alles andere, was mit ihm verbunden ist, transzendental. Das heißt, jenseits der Erscheinungsweisen der materiellen Welt. Wir müssen uns stets vor Augen halten, dass Krishna die Rolle eines gewöhnlichen Menschen spielte, und so spielten auch Krishnas Pferde, wie es sein Wille war, die Rolle gewöhnlicher Pferde, als sie zögerten, in die Dunkelheit zu laufen. Krishna ist auch als Yogeshwara bekannt, wie dies am Ende der Bhagavad Gita bestätigt wird. Yogeshwara Hari. Alle mystischen Kräfte befinden sich unter seiner Kontrolle. Auch heute noch gibt es Menschen, die mystische Kräfte beherrschen. Und manchmal verbringen sie eindrucksvolle Wundertaten. Krishna aber ist der Meister aller mystischen Kräfte. Deshalb schleuderte er, als er sah, dass seine Pferde vor der Dunkelheit zurückschreckten, sein Feuerrad, das Sudarshan-Chakra, los, das den Raum tausendmal heller erleuchtete als das Sonnenlicht. Die Dunkelheit der Umhüllung des Universums ist ebenfalls eine Schöpfung Krishnas. Und das Sudarshan-Chakra ist Krishnas ständiger Begleiter. So durchdrang Krishna die Finsternis, indem er das Sudarshan-Chakra vor sich herfliegen ließ. Das Srimad Bhagavatam sagt an dieser Stelle, dass das Sudarshan-Chakra die Dunkelheit durchdrang, genau wie ein Pfeil von Sri Ramachandras Shangar-Bogen das Heer Ravanas durchdrang. Su bedeutet sehr gut und Darshan bedeutet Sicht. Dank der Gnade von Sri Krishnas Feuerrad Sudarshan kann alles sehr gut gesehen werden und nichts bleibt in der Dunkelheit. Auf diese Weise also durchquerten Krishna und Balaram den weiteren Bereich der Dunkelheit, die die materiellen Universen bedeckt. Dann gewahrte Arjuna das strahlende Licht des Brahma-Jyoti. Das Brahma-Jyoti befindet sich außerhalb der Bedeckung der materiellen Universen, und da wir es mit unseren gegenwärtigen Augen nicht sehen können, wird es manchmal als Avyakta bezeichnet. Diese spirituelle Ausstrahlung ist das letztliche Ziel derjenigen Unpersönlichkeitsanhänger, die man Vedantisten nennt. Eine weitere Bezeichnung für das Brahma-Jyoti lautet Anantaparam, was darauf hinweist, dass es unbegrenzt und unergründlich ist. Als Krishna und Arjuna den Bereich des Brahma-Jyoti erreichten, musste Arjuna die Augen schließen, weil er das gleißende Licht nicht ertragen konnte. Auf welche Weise Krishna und Arjuna das Brahma-Jyoti erreichten, wird im Harivamsa geschildert. In diesem Teil der vedischen Schriften finden wir die folgenden Worte Krishnas an Arjuna. Mein lieber Arjuna, die gleißenden Strahlen des transzendentalen Lichtes, das du siehst, ist die Ausstrahlung meines Körpers. O Oberhaupt der Nachkommen Bharatas, ich selbst bin das Brahma-Jyoti. So wie ein Sonnenplanet und das Sonnenlicht nicht voneinander zu trennen sind, sind auch Krishna und die Strahlen seines Körpers, das Brahma-Jyoti, nicht voneinander zu trennen. Das ist der Grund, warum Krishna sagt, er selbst sei das Brahma Jyoti. Das wird im Harivamsa deutlich zum Ausdruck gebracht, wo Krishna sagt, Ahang Saha. Das Brahma Jyoti setzt sich aus winzigen Teilchen zusammen, den spirituellen Funken oder Lebewesen, die man auch als Chitkana bezeichnet. Der vedische Ausspruch Soham, ich bin das Brahma Jyoti, kann sich auch auf das Lebewesen beziehen, die sich ebenfalls als Teile des Brahma Jyoti bezeichnen können. Krishna erklärt weiter im Harivamsa, das Brahma Jyoti ist eine Erweiterung meiner spirituellen Energie. Krishna sagte zu Arjuna, das Brahma Jyoti liegt jenseits des Bereichs meiner äußeren Energie, Maya Shakti. Wenn man sich in der materiellen Welt befindet, kann man die Brahman-Ausstrahlung nicht wahrnehmen. Diese Ausstrahlung ist also in der materiellen Welt nicht manifestiert, sondern nur in der spirituellen Welt. Das ist die Erklärung des Begriffs Vyakta Avyakta. In der Bhagavad Gita 8,20 heißt es Avyakto Vyaktat Sanatanaha. Beide Energien sind ewig manifestiert. Als nächstes begaben sich Sri Krishna und Arjuna in ein riesiges spirituelles Gewässer. Dieses spirituelle Gewässer wird Karanarvana Ozean oder Viraja genannt, was bedeutet, dass dieser Ozean der Schöpfungsursprung der materiellen Welt ist. Im Mrityunjaya Tantra, einer vedischen Schrift, findet sich eine ausführliche Beschreibung des Karana Ozeans, des Viraja. Es heißt dort, dass das höchste Planetensystem in der materiellen Welt Satyaloka oder Brahmaloka ist und dass sich jenseits davon Rudraloka oder Mahavishnuloka befinden. Im Zusammenhang mit Mahavishnuloka heißt es in der Brahma Sanghita, Mahavishnu liegt auf dem Karana-Ozean. Wenn er ausatmet, treten unzählige Universen ins Dasein, und wenn er einatmet, gehen sie wieder in ihn ein. Auf diese Weise wird die materielle Schöpfung hervorgebracht und wieder zurückgezogen. Als Krishna und Arjuna in das Wasser des Karana-Ozeans fuhren, schien ein heftiger Orkan transzendentaler Ausstrahlung im Anzug zu sein, und das Wasser des Ozeans war sehr aufgewühlt. Durch Sri Krishnas Gnade bekam Arjuna die einzigartige Gelegenheit, die Schönheit des Karana-Ozeans zu sehen. Begleitet von Krishna erblickte Arjuna im Wasser einen gewaltigen Palast, und er erblickte tausende von Pfeilern und Säulen aus kostbaren Juwelen, die in einzigartiger Schönheit leuchteten und funkelten, so dass Arjuna bei ihrem Anblick wie gebannt war. Im Inneren des Palastes sahen Krishna und Arjuna die gigantische Gestalt Anantadevs, der auch als Shesha bekannt ist. Sri Anantadev, Shesha Naga, hatte die Gestalt einer großen Schlange mit tausenden von Köpfen, von denen jeder mit funkelnden Juwelen geschmückt war, die ein strahlendes Licht verbreiteten. Anantadev besaß auf jedem seiner Köpfe zwei Augen, die sehr furchterregend aussahen. Sein Körper war weiß wie der Berggipfel von Kailash, der immer von Schnee bedeckt ist, und sein Hals hatte genau wie seine Zunge eine blaue Tönung. Auf diese Weise bekam Arjuna die Gestalt Sheshanagas zu Gesicht, und auf dem weichen weißen Körper Sheshanagas lag wohlgebettet Sri Mahavishnu. Arjuna sah die alldurchdringende und mächtige Größe Mahavishnus, und er verstand, dass die höchste Persönlichkeit Gottes in dieser Form als Purushottam bezeichnet wird. Sein Name lautet Purushottam, der Beste, die höchste Persönlichkeit Gottes, weil aus ihm eine weitere Gestalt, Vishnu, hervorgeht, die in der materiellen Welt als Garbhodakashay Vishnu bezeichnet wird. Purushottam, die Gestalt des höchsten Herrn als Mahavishnu, befindet sich jenseits der materiellen Welt. Deshalb nennt man ihn auch Uttama. Tama bedeutet Dunkelheit und Ut bedeutet über oder transzendental. Uttama bedeutet also über der Dunkelheit der materiellen Welt stehend. Arjuna sah auch, dass die Körpertönung Purushottams, Mahavishnus, dunkel war wie eine frische Wolke in der Regenzeit. Er war in wunderschöne gelbe Gewänder gekleidet, auf seinem Antlitz lag stets ein bezauberndes Lächeln und seine Augen, die den Blütenblättern von Lotusblumen glichen, waren von lieblicher Schönheit. Mahavishnus Helm war mit kostbaren Juwelen reich verziert, und seine prachtvollen Ohrringe unterstrichen die Schönheit seines lockigen Haares. Mahavishnu hatte 8 Arme, die sehr lang waren und ihm bis an die Knie reichten. Seinen Hals schmückte das Kaustuba-Juwel und auf seiner Brust war das Srivatsa-Zeichen zu sehen, das den Aufenthaltsort der Glücksgöttin kennzeichnet. Dazu trug der Herr eine Girlande aus Lotusblumen, die ihm bis an die Knie reichte. Diese lange Girlande wird Vaijayanti genannt. In nächster Nähe des Herrn standen seine persönlichen Gefährten, Nanda und Sunanda, und auch das Sudarshan-Chakra in Person war anwesend. Wie in den Veden erklärt wird, besitzt der Herr unzählige Energien, und hier nun wurde er von den Personifikationen dieser Energien umgeben. Die bedeutendsten waren Pushti, die Energie der Ernährung, Shri, die Energie der Schönheit, Kirti, die Energie des Ruhmes, und Aja, die Energie der materiellen Schöpfung. All diese Energien sind den Verwaltern der materiellen Welt, nämlich Brahma, Shiva und Vishnu, und den Königen der himmlischen Planeten wie Indra, Chandra, Varuna und dem Sonnengott verliehen worden. Mit anderen Worten, all diese Halbgötter, die vom Herrn mit bestimmten Energien ermächtigt worden sind, beschäftigen sich im transzendentalen, liebevollen Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes. Die Form Mahavishnus ist eine Erweiterung von Krishnas Körper. Dies bestätigt auch die Brahma Sanghita, wo erklärt wird, dass Mahavishnu ein Teil einer vollständigen Erweiterung Krishnas ist. All diese Erweiterungen sind von der Persönlichkeit Gottes nicht verschieden, aber weil Krishna in der materiellen Welt erschienen ist, um seine Spiele in der Rolle eines Menschen zu entfalten, brachten er und Arjuna Mahavishnu sogleich ihre Ehrerbietungen dar, indem sie sich vor ihm verneigten. Im Srimad Bhagavatam heißt es, dass Sri Krishna Mahavishnu Ehrerbietungen darbrachte. Dies bedeutet, dass er Mahavishnu nur deshalb Ehrerbietungen darbrachte, weil Mahavishnu nicht von ihm selbst verschieden ist. Dass Krishna Mahavishnu Ehrerbietungen darbrachte, hat jedoch nichts mit der Art der Verehrung zu tun, die als Ahangraha Upasana bekannt ist und die den Menschen empfohlen wird, die versuchen, sich selbst durch das Opfer des Wissens in die spirituelle Welt zu erheben. Dies wird ebenfalls in der Bhagavad Gita erklärt. Für Krishna bestand eigentlich keine Notwendigkeit, Mahavishnu Ehrerbietungen darzubringen. Doch weil er der höchste Lehrer ist, wollte er Arjuna zeigen, wie man Mahavishnu Ehre erweisen muss. Arjuna jedoch wurde von großer Furcht erfüllt, als er diese gigantische Form der Gesamtheit alles Existierenden sah, die sich mit nichts in der materiellen Welt vergleichen lässt. Als Arjuna sah, wie Krishna Mahavishnu Ehrerbietungen darbrachte, folgte er sogleich seinem Beispiel und stand sodann mit gefalteten Händen vor dem Herrn. Mahavishnu war sehr erfreut und mit wohlwollendem Lächeln sagte er in seiner gigantischen Gestalt: »Mein lieber Krishna, mein lieber Arjuna, ich habe mich sehr danach gesehnt, euch zu sehen, und deshalb entführte ich die Kinder des Brahmana und behielt sie hier. So hoffte ich, dass ihr zu meinem Palast kommen würdet. Ihr seid als meine Inkarnationen in der materiellen Welt erschienen, um die Macht der Dämonen zu verringern, die auf der Welt lastete. Da ihr nun diese unerwünschten Dämonen alle getötet habt, bitte ich euch, wieder zu mir zurückzukehren. Ihr beide seid Inkarnationen der großen Weisen Naranarayan. Obwohl ihr in euch selbst vollkommen seid, lehrt ihr die grundlegenden Prinzipien wahrer Religion um die Gottgeweihten zu beschützen, die Dämonen zu vernichten und vor allem, um die religiösen Prinzipien wieder einzuführen, so dass die Menschen der Welt eurem Beispiel folgen können, um so ein friedvolles und glückliches Leben zu erlangen. Schließlich erwiesen Sri Krishna und Arjuna Mahavishnu noch einmal ihre Ehrerbietungen, nahmen die Kinder des Brahmana mit sich und kehrten auf dem gleichen Wege, auf dem sie in die spirituelle Welt gekommen waren, nach Dwaraka zurück. Dort angekommen begaben sich Krishna und Arjuna zum Brahmana und übergaben ihm seine Söhne, die mittlerweile alle groß geworden waren. Arjuna jedoch erinnerte sich voller Verwunderung an seinen Besuch in der transzendentalen Welt, den er nur der Gnade Sri Krishnas zu verdanken hatte. Und durch Krishnas Gnade konnte er auch verstehen, dass alles Wunderbare, was es in der materiellen Welt gibt, nichts anderes als eine Erweiterung des Herrn ist. Jeglicher Wohlstand, den ein Mensch in der materiellen Welt sein eigen nennt, ist Krishnas Barmherzigkeit zu verdanken. Deshalb sollten wir im Krishna-Bewusstsein verankert sein und Sri Krishna all unsere Dankbarkeit zeigen, denn alles, was wir besitzen, ist seine Barmherzigkeit. Arjunas wundervolles Erlebnis, das ihm durch Krishnas Gnade zukam, war eines der vielen Tausenden von Spielen, die Krishna während seines Aufenthalts in der materiellen Welt offenbarte. Seine Spiele waren alle einzigartig und finden in der Weltgeschichte nicht ihr Gleiches. Obwohl sie eindeutig bewiesen, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist, verhielt er sich während seines Erscheinens auf der Erde wie ein gewöhnlicher Mensch, der vielen weltlichen Pflichten nachkommen musste. Er spielte die Rolle eines vorbildlichen Haushälters, und obwohl er mehr als 16.000 Frauen, 16.000 Paläste und 160.000 Kinder hatte, brachte er viele Opfer dar, um den königlichen Stand zu lehren, wie man in der materiellen Welt zum Wohl der Menschheit leben muss. Als die vollkommene höchste Persönlichkeit erfüllte er die Wünsche eines jeden, angefangen mit den Brahmanas, den erhabensten Persönlichkeiten in der Gesellschaft, bis hinunter zu den gewöhnlichen Lebewesen und den niedrigsten der Menschen. So wie es König Indra obliegt, über der ganzen Welt Regen niedergehen zu lassen, um jedes Lebewesen zu erfreuen, so erfreut Sri Krishna seinerseits jedes Lebewesen, indem er überall seine grundlose Barmherzigkeit verteilt. Seine Mission bestand darin, die Gottgeweihten zu beschützen und die dämonischen Könige zu vernichten. Und so tötete er Tausende und Abertausende von Dämonen. Einige tötete er persönlich, und andere wurden von Arjuna getötet, den er dazu beauftragte. Gleichzeitig überantwortete er vielen frommen Königen, wie beispielsweise Yudhishthir, die Regelung des Weltgeschehens. Durch seinen göttlichen Willen setzte er die Regierung König Yudhishthirs ein, und so herrschte überall Ruhe und Frieden. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 88. Kapitel des Krishna-Buches, die unvergleichliche Macht Sri Krishnas.